SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und wo immer Sie uns jetzt gerade zuhören im Land, persönlich kommt heute aus dem Radiostudio zu Zürich. Guten Sonntagmorgen. Und ich freue mich sehr auf zwei Persönlichkeiten, die sich in dieser Stunde kennenlernen bei uns live. Guten Morgen, Ornella Weideli und Redail Arbi.
Guten Morgen.
Ich stelle Sie mal ganz kurz vor. Ornella Weideli, Haifischforscherin. Sie forscht an den schönste Destinationen, die es gibt, kann man sagen. Kleine Inseln und Atoll auf den Bahamas, den Seychellen oder Polynesien. Sie hat jetzt ganz frisch doktoriert und ist für einmal in der Schweiz aufgewachsen. Ist Ornella Weideli zu Worb, ist 33 und wohnt mit ihrem Freund neu in Zürich. Und der Reda El Arbi, Blogger, Journalist, Kommunikationsfachmann. Er schreibt und textet Fadengrad. So heisst auch sein Blog. Sein Lebensweg in seinen eigenen Worten. Vom Junkie zum Spiesser und ein Mensch, der aus seinen Schwächen Stärken gemacht hat. Der Reda El Arbi ist 50, verheiratet mit einer Fledermausforscherin und wohnt steil am Rhein. Schön sind ihr beide hier heute Morgen. Ornella Weideli, Reda El Arbi, was einem als erstes bei Ihnen beiden auffällt, sind Ihre Namen. Ornella zum Beispiel ist die einzige Ornella, die ich kenne, die jetzt keine italienische Verbindung hat irgendwie im familiären Bereich, in der Deutschschweiz mindestens, die ich kenne. Der Reda El Arbi ist der einzige Reda, den ich ebenfalls kenne. Was ist die Geschichte hinter Ihrem Vornamen, Ornella Weideli?
Ja, das kann ich meinen Eltern verdanken. Meine Eltern haben beide sehr viel «i» in ihrem Namen, Heinz und Heidi und dann noch Weideli. Und dann haben sie gefunden, unsere Tochter muss nicht auch noch so einen Namen haben mit «i». Und dann sind sie irgendwie auf Ornella gekommen. Ganz genau weiss ich nicht, aber ich weiss, dass dann zumal Ornella Mutti
genau, wir sind in den 80er Jahrgang 86, Ornella Mutti sagt uns beiden, wir reden alle an, wie wir auch noch etwas
geben. Ja, ja, so ist es stand gekommen und... Ja, also ich muss manchmal zweimal erklären, weil es die meisten nicht kennen. Und ich habe in meinem Leben angefangen, zwei Ornellas erst kennengelernt.
Ja, es gibt, wenn man sie findet, bin ich noch im Telefonbuch schauen, sind sie meistens jetzt eben einen italienischen Bezug oder Tessiner Bezug mindestens dazu. Aber Mittelnamen haben sie Selin. Dort ist dann das E und das I wieder drin, gell?
Genau, das hat genau. Papi wollen.
Okay. Reda El Arbi, Ihren Namen habe ich vor Jahren zum ersten Mal in einem Artikel gelesen, als Autor und als Redakteur. Dann habe ich gedacht, ha, Reda, guter Künstlername für einen Journalist, super gemacht. Aber Sie heissen tatsächlich Reda El Arbi, oder?
Ja, das ist mein Name. Also ich habe den Mittelnamen Philipp. Mhm. Und meine Eltern haben einfach so ein bisschen beide Kulturen wollen reinbringen. Also die algerisch, nordafrikanisch von meinem Vater. Und meine Mutter hat dann auch noch Wert darauf gelegt, dass der Schweizer Teil auch noch drin reinkommt. Und ich hatte recht Glück gehabt, weil meine Schwester hat Namen quasi mit aus dem Hut ziehen. Sie war 6 Jahre älter gewesen damals, also mit 6. Und die Alternative wäre gewesen Sharif. Und ich bin heute noch froh, dass ich mit Reda davon komme.
Ihre Schwester hat tatsächlich ihren Namen aus dem Hut gezogen?
Ja.
Unglaublich, okay. Also, und der andere wäre Sharif gewesen.
Ja. Ja.
Wie noch sind Sie der algerischen Seite von Ihrer Familie?
Ich habe eigentlich wirklich fast keinen Bezug. Ich bin mal eine Zeit lang gereist in Nordafrika und habe es wunderschön gefunden. Und Gastfreundschaft extrem, die Landschaften wunderbar. Aber für das, dass ich effektiv für Zürich schon eher ein Freigeist bin, habe ich die engen sozialen Strukturen, die halt das Leben beherrschen. Das wäre nicht für mich, da könnte ich nicht drin leben. Aber wie gesagt, als Gastland, also wenn man rangeht, ist es traumhaft.
Mhm. Und die Landschaft haben Sie auch kennengelernt in dem Fall? Es ist
ja,
sehr wüstenlastig.
In der Wüste
Sind Sie Wüstenmensch? Haben Sie gerne Wüste?
Nein, eigentlich nicht. Ich muss sagen, ich habe das Essen extrem gerne. Ich habe die Wüste super gefunden, aber es war mir effektiv am Tag zu heiß und nachts zu kalt. Ich bin komischerweise eher ein Tropenmensch.
Bei Ihnen, Ornella Weideli, Wüste muss ich glaube gar nicht groß fragen. Sie sind so oder so ein Wassermensch, durch und durch.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also, Wüste sieht man eigentlich nicht allzu viel. Wobei, Ich war noch nie. Ich glaube, mich würde es interessieren, es mal zu erleben. Ja. Echt schon nur wegen der Nacht, wegen der Klarheit vom Himmel. Aber per se ist mir die Tropen lieber, weil dort ist es am Tag gleich warm wie Nacht. Also sprich, man muss sich nicht anders anlegen am Tag wie Nacht. Das ist mir schon lieber, wenn es immer um die, sagen wir, 16 bis 28 Grad ist.
Wenn wir so in den ersten Kindheitsjahren sind bei Ihnen, zwei Beben aufgewachsen, gerade nebenan eine Tierklinik, ist die Nähe zu den Tieren einfach durch das schon von Anfang an entstanden, weil Sie einfach auch die ganze Zeit mit dem Tierarzt Rösser oder was weiß ich, ist das ein Grosstierarzt gewesen?
Genau, ich war ein Grosstierarzt gewesen. Ich weiß nicht, ob jetzt der Hauptgrund war, aber ich glaube, meine Eltern haben mir halt einfach auch vermittelt, die Schönheit von Natur und von den Tieren. Und darum war das Interesse da. Und meine beste Freundin und ich, wir haben beide wie auf der anderen Seite von diesem Bauernhof gewohnt. Und in der Mitte kam eben ein Grosstierarzt rein, also auf diesem Bauernhof. Und dort sind immer Rösser rein und raus gekommen. Dann konnten wir mitschauen, wie sie so für die Operation bereitgestellt wurden. Und dann haben wir immer noch schauen, dann ist das Tor zugegangen, wenn die Ops ist losgegangen. Und das hat uns echt recht fasziniert. Wir haben beide angefangen zu reiten. Und ja, ist, glaube ich, so das Grundinteresse. Und, glaube, wenn das die Eltern ein bisschen fördern, glaube, jedes Kind interessiert sich für Tiere. Mhm. Und es ist ja auch, Kinderbücher sind ja auch über Tiere, glaube ich, oder? Also, ja. Glaube ich, das Grundinteresse, das gut gefördert wurde. Ja.
Haben Sie Haustiere gehabt als Kind?
Ja, verschiedene. Es waren Rotwangenschildkröten. Die waren extrem aggressiv. Dann eine Zeit lang Häsli, also...
Ja.
Wo ich mich jetzt darum kümmern soll, nicht so rausgekommen ist, wie sich meine Mutter das damals vorgestellt hat. Dann haben wir immer Katzen gehabt. Und dann hatte ich aber lange kein Tier mehr gehabt. Das ist erst neu wieder gekommen. Also neu, 10 Jahre.
Das ist noch bezeichnet. In einem Doc-Film, der über sie entstanden ist, Ornella Weideli, sieht man Kinderzeichnungen von ihnen. Und sogar, wenn irgendjemand vielleicht ein Ross oder zwei gezeichnet sind, weiterhin schaut immer ein Fisch, zum Beispiel ein Orca aus dem Wasser. Also die Faszination fürs Wasser ist irgendwie schon ganz früh da gewesen bei Ihnen.
Ja, ich glaube schon. Und es hat vielleicht auch etwas damit zu tun, was ich gut zeichnen konnte. Das waren die Rosse, Buckelwale und Orcas und Dinosaurier, glaube ich. Also die drei Tiere, die mir gefallen haben, die ich auch zeichnen konnte. Also stundenlang konnte Ross zeichnen. Und ich habe irgendwie gefunden, im Hintergrund sieht es noch cool aus, mit noch so einem Orca aus dem Wasser gumpelt, aber auch nicht genau immer gleich zeichnet. Also ich konnte nicht zeichnen, wenn er irgendwie zurückgumpelt oder unter Wasser ist, immer der gleiche.
Was so von Free Willy, genau, oder so in den 90er Jahren.
Genau.
Wie war es denn bei Ihrem Praktikum? 09 sind Sie auf Bimini in den Bahamas und sehen zum ersten Mal ein Hai im Wasser. Was ist da mit Ihnen passiert? Ist das ein körperliches Erlebnis, emotional? Was passiert da mit einem?
Ich muss kurz überlegen, dass dann ist gegangen. Sie an diesem Labor machen sie eigentlich immer, wenn sie neue Leute haben, dass sie es am Anfang, bevor man fest integriert wird in die Arbeit, tut man sie so ins Heimbecken hineinschiessen. Und das war bei mir auch so. Am ersten Tag bin ich mit so auf einen Research-Trip, wo ich eigentlich nicht sehr rausgekommen bin, weil alles auf Englisch war. Die haben mir irgendwie Sachen erklärt, die ich keinen einzigen Hai gesehen. Und mir irgendwie so einen verfolgt. Aber es mir dann zum Ahnung, keine Ahnung, wie man das gemacht hat. Das war so mit akustischen Tags gewesen. Aber am nächsten Tag war eben der Shark Dive gewesen, wo wir wirklich ins Wasser sind geworfen worden mit etwa 15 Caribbean Reef Sharks. Das ist ein mittelgrosser Hai, ein Riffhai, wo dort angefüttert wurde von der Landmanager dort. Und ja, das war mega eindrücklich gewesen. Das war das erste Mal, als ich einen Hai gesehen habe. Und die waren so nach gewesen, etwa 1 bis 10 Meter nach. Und ich würde jetzt nicht sagen, es hat mir etwas verändert. Also es gibt Leute, die aber erzählen, dass Delfine ihre DNA verändern. Yeah. Nein, das ist bei mir nicht passiert. Aber es ist eindrücklich, ein grosses Tier unter Wasser zu sehen, ein Wild zu so nach. Und das war dann wie so ein bisschen der Einstieg. Am nächsten Tag habe ich die Zitronenhaie kennengelernt, die Kleinen. Und dann hat es so mit jedem Tag... habe ich etwas mehr dazu gelernt.
Ich lebe sehr wahrscheinlich, wie viele andere Leute auch, ich weiss nicht, wie es bei Ihnen ist, Reda El Arbi, mit dem Bild natürlich vom gefährlichen Muskelprotz im Wasser, wo natürlich auch durch viele Filme und Geschichten zu dem geworden ist in unserem Kopf, was er ist. Aber eine Form von Angst oder vielleicht abgemindert Respekt haben Sie nicht gespürt. Also Respekt vielleicht halt vom Lebewesen, aber Angst, so ein Adrenalinkick im Sinne von, dass sie ja wahnsinnige Mühler. Also auch so eine Riffshark hat ja, der beißt einmal zu und dann ist der Arm weg oder das Bein.
Mhm. Also ja, sicher, wie von jedem wilden Tier, Respekt. Das muss man haben. Was sicher wichtig ist, in denen, aber das war jetzt ein Dive, wo die Haie sind angefüttert wurden. Sonst wären sie ja gar nicht so nachts. Mhm. Also sehr eindrücklich war es in diesem Tauchgang. Den natürlich mehrmals gemacht. Ich war 8 Monate dort. Ist, dass wir hergehen, die Haie werden angefüttert, sie kommen alle, die Leute kommen rein, immer schön oberhalb der Strömung. Also das Essen, das sie reinschiessen, die toten Fische, geht dann weg von den Menschen. Also wir waren alle wie in einer Reihe gewesen. Und was sehr eindrücklich war, sobald das Futter, die Fische, verfüttert wurden, ist es vielleicht noch 18 Minuten gegangen, dann sind die Haie wieder davon. Also die haben null Interesse an uns und die sind auch nicht uns nachher ausprobieren. Also die sollen uns nicht assoziieren mit Essen. Und ich glaube, das ist schon noch gut, wenn man das auch mal sieht. Dass man nicht immer nur einen Shark Dive irgendwie anschaut und sieht, aha, sie kommen auf dich zu und essen etwas. Aber nein, das ist nur, weil das Essen da ist. Sobald das Essen nicht da ist, gehen sie eh weg. Die haben kein Interesse an uns.
Das persönlich auf SRF 1 mit der Haifischforscherin Anela Weideli und dem Blogger und Journalist Reda El-Arbi. Im Hinweistrailer auf die Sendung haben Sie, Reda El-Arbi, versprochen, dass Sie uns von Ihrem Weg vom Junkie zum Spiesser erzählen. Und damit verbunden natürlich ist zuerst die Geschichte vom jungen Reda, der früh eingestiegen ist in die verschiedensten Drogen mit 14 und dann 15 Jahre mitten drin war, bis Platzspitz und Lette mit der Heroinsucht am Schluss überlebt und der Ausstieg gemacht. Was hat Sie denn mit 14 motiviert, überhaupt in die Welt, in die Substanzen einzutauchen?
Also das Ende ist so, was wahrscheinlich jeder Teenager hat, so das Gefühl, ich passe nicht rein, ich gehöre nicht dazu, ich bin schräg. Und dann einfach ein gewisses Loch, eine gewisse Leere. Und ich habe damals angefangen, Drogen nehmen mit Büchern von Carlos Castaneda, also mit einem sehr spirituellen Approach.
Halluzinogene Drogen sind, also was ist
ja, Pilz, das sind Pilzli, ja. LSD, Stechöpfel, Pilzkraut, Tollkirschen.
Also, ja, alles ausprobiert.
Alles ausprobiert. Und gerade der spirituelle Teil war sehr spannend. Also man hat dann wirklich zeitweise die ganze Welt ganz tief verstanden. Bis am nächsten Morgen. Und dann hat man gewusst, da war irgendetwas ganz, ganz Wichtiges gewesen. Und dann hat man vielleicht auch die Notizen durchgeschaut.
Also, Sie haben ein Buch geführt?
Ja, ich habe das sehr seriös
gemacht. Und hat das denn noch Sinn gemacht am nächsten Morgen?
Nein, das hat überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Und also es hat sehr viel Pathos am Anfang. Aber das Bedürfnis dahinter, ein gewisses Leiden an der Welt oder ein gewisses Leiden auch an der eigenen Person, abzuschalten oder zu behandeln, das ist so die Grundmotivation gewesen. Und das ist dann später, mit 18, wo ich das erste Mal Opiat ausprobiert habe, ist dann das gerade geflickt gewesen. Also das ist für mich eigentlich das eigentlich Gefährliche gewesen, dass ich die Drogen gefunden habe, die effektiv genau das Loch verpflastert, wo ich darunter gelitten habe.
Wie haben Sie gelebt mit dem? Also es ist ja, es braucht viel Geld, früher oder später. Und dann muss man trotzdem noch funktionieren, in einer Familie oder einer Gesellschaft. Das klingt nachher sehr viel Stress.
Es war sehr anstrengend gewesen, aber ja. Es war Zürich in den 90er gewesen. Das heisst, Heroin war effektiv an jedem Ecke rum gewesen. Es war auch nicht so wahnsinnig teuer gewesen. Das Schwierige war mehr, dass integriert bleiben.
Also Sie haben geschafft nebenan?
Ich habe geschafft oder studiert, also bin in die Schule gegangen oder habe dann wieder mal krank gefeiert. Es war nicht so eine geradlinige Sache mit dem Arbeiten, aber ich bin eigentlich immer dran gewesen. Ich hatte eine Beziehung zu einer Frau, die keine Drogen genommen hat. Das Doppelleben zu führen, das ist unheimlich anstrengend. Mhm. Also bei mir haben es alle gewusst, aber das langt irgendwie nicht mehr, führt trotzdem ein Doppelleben. Also man lebt effektiv in zwei Welten.
Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo Sie sagen, jetzt geht es einfach nicht mehr oder jetzt will ich nicht mehr. Wann war der Punkt erreicht?
Also es ist irgendwann ein Punkt, wo ich gemerkt habe, etwas stimmt nicht in meinem Leben. Und dann habe ich gedacht, das könnte meine Beziehung sein. Und dann bin ich aus dieser Beziehung raus. Und es ist irgendwie nicht besser geworden. Und dann dachte ich, das könnte vielleicht der Job sein. Und dann den Job auch geschmissen. Und es ist immer noch nicht besser geworden. Und dann irgendwann ist mir aufgegangen, es könnten vielleicht all die Drogen sein, die ich nehme. Aber das langt auch nicht. Also die Sicht langt nicht. Es ist dann nochmal wirklich fast 2 Jahre gegangen, bis ich den Ausstieg geschafft habe. Also ich habe effektiv extrem viel Glück gehabt. Ich konnte so lange Drogen nehmen, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe und etwas anderes müssen machen. Viele von meinen Freunden sind auf dem Weg dorthin schon gestorben. Und ich hatte einfach wirklich extrem viel Schwein gehabt und dann auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute getroffen.
Und es hat einen Moment gegeben, wo Sie dort zum allerletzten Mal etwas geraucht oder gespritzt haben. Was ist das für ein Moment gewesen? Ist Ihnen dort bewusst gewesen, dass es jetzt das letzte Mal ist?
Nein. Also so, die wenigsten, die ich kenne, sind so mit dem «Und jetzt ist fertig». Mhm. Jetzt hören wir mal auf, um wieder zu Schnuff zu kommen. Und bei mir ist das, ich hatte Methadon damals. Also ich habe gar nicht mehr so wahnsinnig drin konsumiert. Und ich habe einfach irgendwann einmal in die Klinik angerufen und gefunden, ich brauche einen Platz, um einen Zug zu machen. Und durch das, dass ich nicht gewusst habe, wann der Platz kommt, also der hätte heute können sein, morgen können sein, habe ich einfach weitergemacht, bis das Telefon gekommen ist. Und dann hat es geheißen, jetzt, in den nächsten 30 Minuten. Und dann hat man da kein Ritual mehr können machen, sondern ich musste mein Zeug zusammen.
Innerhalb von einer halben Stunde?
Ja. Und das war auch gut, weil wenn ich Zeit hatte, um darüber nachzudenken, hätte ich es vielleicht nicht geschafft. Und dann in der Klinik, auch dort ist, man hat irgendwie immer das Gefühl, ja, das ist jetzt mal vorerst. Man kann ja dann später schon wieder mal ein bisschen und so. Und die Sicht kommt erst später.
Sie trinken nicht und Sie nehmen keine Drogen mehr, aber Sie rauchen und trinken noch Kaffee.
Bei dem ja, lieber, ja, Nikotin und Koffein sind effektiv noch meine beiden Süchte.
Wir haben in den letzten Tagen auf Facebook vorgestellt, jemand von Ihnen beiden habe sechsten Sinn fürs Liegen. Und zwar mit einem Seitenblick zu der Ornella Weideli, sage ich das, weil «Hei, hei, sieben Sinn», sagt man, oder? Das ist erforscht. Aber dann mit dem sechsten Sinn fürs Lügen sind Sie, Herr Dailabi. Woher kommt das? Wie haben Sie das entwickelt?
Also das ist, kommt natürlich aus meiner Suchtbiografie, weil als Süchtiger ist man grundsätzlich ein Lügner. Also man lügt das Umfeld an, man lügt sich selber an. Man hat eine extreme Fähigkeit, Wahrheiten zu verdrehen. Und selbst wenn man nicht mal bewusst lügt, man erzählt immer nur einen Teil von der Wahrheit, damit die Story besser tönt, damit man mehr an das ankommt, was man will. Und wenn man das, wie ich, über 15 Jahre gemacht hat, dann ist man dort in einem Vollprofi. Und viele von meinen Freunden, die aufgehört haben mit Drogen, sind dann irgendwann im Sozialbereich und haben herausgefunden, okay, wenn mir Jugendliche, Drogensüchtige irgendein Seich erzählen, dann weiss ich das, dann spüre ich das. Ja. Und mir geht es ähnlich in der politischen Kommunikation und vor allem im Deframing und im Countercampaigning, also wenn ich einen politischen Gegner anschaue oder auch im Interview als Journalist und ich merke, da weicht jemand aus oder das ist nicht alles, oder das ist jetzt einfach wirklich gelogen. Und das ist so, da Leute bei mir einfach gelogen und das kommt aus der eigenen Erfahrung raus. Also das kommt aus dem raus, dass ich denke, genau das hätte ich auch erzählt, wenn ich den Eindruck hätte machen wollen. Genau. Und das ist einmal noch gemein, weil das ist nicht etwas, was sich abstellen lässt. Und im täglichen sozialen Umgang mit Leuten, wenn jemand ausweicht oder wenn jemand vielleicht eine White Lie, also eine positive Lüge erzählt, weiss man das auch, man spürt es auch. Und mir hat es eine Zeit gebraucht, damit ich die Leute nicht jedes Mal darauf hingewiesen habe. Das stimmt jetzt aber nicht.
Also Sie haben grosszügiger werden, oder das auch?
Ja, im Umgang. Und vor allem weniger selbstgerecht.
Wir haben fast den Weg schon zum Spiesser geschafft, wo Sie eben damit ein bisschen kokettieren, den Weg vom Junkie zum Spiesser. Sind Sie denn jetzt wirklich ein Spiesser, Reda Elabi? Was heisst das?
Ja, also mein Leben ist sehr unspektakulär. Ich habe extrem viel Freude an effektiv spiessigen Sachen.
Was heisst das?
Ich habe diese Woche einen Gasgrill gepostet und habe den auf unserer Terrasse aufgestellt und habe gefunden, hey, super. Und dann habe ich mir überlegt, was ich vor 15, 20 Jahren von Leuten gedacht hätte, die sich einen Gasgrill, nicht einmal ein Holz, sondern einen Gasgrill auf die Terrasse stellen. Und dann ist irgendwie so der Gedanke gekommen, jetzt fehlt nur noch so eine Schürze, hier kocht oder hier grillt der Chef. Und dann habe ich es dann. Es hat viele so Sachen, aber das hat ich schätze ein ruhiges Leben extrem. Ich bin auch sehr dankbar. Ich bin wirklich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, bin ich dankbar dafür, wie einfach und wie klar und wie langweilig mein Leben ist. Und das bringt halt gewisses Spiessertum mit sich. Und dort habe ich vielleicht auch wirklich den Vorteil, ich habe nicht das Gefühl, ich muss noch irgendetwas beweisen oder ich muss noch irgendwelche Abenteuer haben. Ich habe viel gemacht. Ich bin froh über neue Sachen, die in mein Leben kommen. Aber der Zwang, etwas Außergewöhnliches müssen zu machen oder zu sein, den habe ich nicht.
Es klingt nach einer rechten Portion Glück auch, was Sie jetzt im Moment leben und erleben.
Ja, das kann ich sagen. Also ich darf Glück leben und ich habe auch extrem viel Glück gehabt.
Und Ella Weideli, so in ein paar Jahren Häuschen vom Land sesshaft mit einem Mann, Kindern und einem Garten, wäre das für Sie auch eine Portion Glück?
Ein Häuschen sicher nicht, Kinder auch nicht. Ein bisschen sesshaft ist nichts Schlechtes, auf jeden Fall. Und in einer Beziehung leben ist sicher überhaupt nichts Schlechtes. Es tut gut, es gibt einem Stärke. Ich war so viel unterwegs gewesen und ich liebe das noch immer. Ich finde es super. Aber was ich damit habe gekämpft, ist, dass ich wie nie halt ein kleines Zimmer hatte, wo ich wie die Sachen lassen konnte. Also ich konnte meine Eltern ihre Wohnung und ihren Keller brauchen. Wo ich Sachen wie immer austauschen konnte. Aber es war wie so ein Grundstress und dann kommt das Geld.
Sie haben eben also für Jahre aus zwei Koffern gelebt. Was hätte es in diesem Koffer drin haben, damit Sie sich daheim gefühlt haben?
Aha, ich fühle mich überall daheim.
Sicher? Was macht das aus? Was ist für Sie daheim?
Ich weiß gar nicht. Ich fühle mich einfach, ich kann überall herkommen, es kann ein Hotelzimmer sein. Ich fühle mich, ich weiß nicht, was es braucht, um wohl sein. Ich fühle mich schnell gut, wenn ich aber vielleicht die 10 Sachen, die 10 Koffer dabei habe.
Mhm. Was hättest du denn noch mal gehabt?
Mein Laptop, meine Kleider, vielleicht ein paar Bücher, das Necessaire, eine Kamera, ein bisschen Tauchutensilien. Und das hat, glaube ich, gelangt. Also ich weiß nicht, an was das liegt, aber irgendwie, klar, man macht dann schon. Nein, ich weiß wirklich nicht, warum das mir
Sie haben auch gerade so reagiert bei Häuschen und Kindern eher ablehnend. Das ist etwas, das nicht zu Ihrem Lebensplan passt im Moment. Im Moment oder auch künftig nicht?
Man weiß ja nie, was in Zukunft passiert. Aber im sicher nicht. Nein, das ist nicht alles.
Das Leben auch viel unterwegs ist natürlich dann für eine Beziehung auch nicht einfach, oder? Also wie organisieren Sie sich? Oder wie haben Sie sich früher organisiert in einer Beziehung, wenn man immer wieder kommt und geht?
Also als ich so viel unterwegs war, war ich immer Single. Was natürlich das Leben sehr viel einfacher hat gemacht. Weil ich glaube, wenn man irgendwie ein halbes Jahr weggeht, 8 Monate weggeht, man geht anders weg, man steigt anders in den Flieger rein, wenn man jemanden daheim lassen muss. Klar, ja, meine Familie.
Also, Sie haben lieber sich erst gar nicht darauf eingelaufen, Beziehung.
Genau. Es war sicher viel einfacher gewesen. Mir war so wohl gewesen. Klar, man lässt die Familie und Freunde daheim, wenn man weggeht. Aber ich hatte das grosse Glück gehabt, eigentlich an jedem Ort schnell wieder Leute gefunden. Zum Teil sind es Freunde geworden, andere eher oberflächlich. Aber ich hatte immer Leute um mich herum. Vielleicht hat das, was mir geholfen hat, sie mich daheim fühlen. Weil ich immer an einem Ort her bin, wo wie schon jemand stört war. Also zum Beispiel auf Florida habe ich gewusst, dort ist ein Labor, wo ich hergehen kann, um zu arbeiten. Dort kenne ich schon Leute. In Polynesien war ein Labor bereit, wo ich wohnen kann, wo schon Leute sind. Ich bin ja nicht irgendwo planlos hergegangen. Ich glaube, das gibt einem vielleicht das Gefühl, dass man daheim ist.
Und so ein Moment von der Entbehrung, ich stelle mir jetzt vor, Sie sind tagelang unterwegs, rennen den Haifischbabys nach unter brütender Hitze, also jetzt einfach mal so die Schattenseite in Anführungszeichen im Sonnenschein. So ein Moment, wo Sie dann da oben in Ihrem Hütli sitzen, das hat dann halt vielleicht nicht viel mehr als, ich weiß was ich, Hängematte, vielleicht nicht einmal Strom. So Entbehrung, der Preis, den Sie dafür zahlen, das macht Ihnen nichts aus? Oder hat Ihnen nichts ausgemacht?
Ich sehe es halt wie nicht als etwas, wo man, also als etwas Negatives. Mhm. Man hat es wie eher, also ich muss sagen, ich hatte sehr das Glück gehabt, dort in der Seychellen, wo ich meine Doktorarbeit, auch nicht Feldarbeit habe gemacht für Doktorarbeit, habe ich wie beides gehabt. Wir haben den Luxus gehabt auf der Hauptinsel mit einem Haus, es war nicht klimatisiert, aber mit einem Haus, mit Dusche, ein Labor, das klimatisiert ist. Und dann sind wir rüber auf das Atoll für die Babyhaie zu fangen. Also wir haben sie nicht 8 Stunden lang hinten nachgesäckelt. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Ja. Es war anstrengend gewesen. Und dort sind wir dann zum Teil in ganz einfachen Hütten übernachtet. Und das zum Teil 5 oder 6 Nächte lang. Also ohne Strom, ohne Wasser. Aber ich habe das eigentlich immer geliebt. Mir hat da nichts gefällt. Aber vielleicht halt hat mir auch nichts gefällt, weil ich gewusst habe, nach 5 Tagen kann ich zurück. Ich kann duschen. Ich kann dann meinen Laptop vorholen, der schon im klimatisierten Labor ist. Also dort auf der Insel ist wirklich nichts klimatisiert, außer das Labor. Darum sind wir dann auch nach 6 Tagen mal rein, ein bisschen abkühlen. Aber für mich war es nie eine Entbehrung, sondern eher das Glück, halt mal die Natur wirklich zu spüren. Und halt ohne Strom, ohne Wasser, ist man halt schon am nächsten von der Natur. Und das ist etwas, was ich von der Schweiz nicht kennt, weil ich mir halt auch hier nie, oder weil ich halt hier nie in die Natur richtig rein bin, weil mir die Schweizer Natur nicht so am Herzen liegt.
Das ist lustig, das ist etwas, was Sie sagen, eben, die Schweizer Natur sagt Ihnen gar nicht so viel. Berge, Flüsse, Landschaften, rollende Hügel, was weiß ich.
Nein, weiss auch nicht. Also ich gehe gerne laufen, aber ich gehe nicht gerne wandern. Ja. Flüsse sind mir zu kalt. Wälder habe ich sehr gerne, aber ja, irgendwie habe ich halt in den Tropen wie so das Gefühl gelernt, von wirklich in der Natur zu sein. Wenn man halt wirklich das 4. Hoch mit kleiner Atoll ist und man dort übernachtet in diesem halben Waldgebüsch innen und man sieht nur die Sterne und man hört Vögel, die Lärm machen, Krebsen. Also das war wirklich das erste Mal, dass ich wirklich gespürt habe, oder ich wirklich die Natur habe gespürt. Und das habe ich von hier nicht gekannt, aber ich habe es hier auch nicht gesucht. Ich weiss, man kann es in der Schweiz so sehr, sehr gut machen.
Sie sagen ja auch, das wirklich Schöne, was Sie in Ihrem Leben gesehen haben, ist sicher nicht von Menschen gemacht.
Genau. Also das ist so ein bisschen meine Grundeinstellung, glaube auch seit dem Gimmer, dass mich immer alles hat interessiert, was nicht vom Mensch gemacht ist. Also wie die Natur, die Schönheit von Natur, Medizin hat mich interessiert, wie funktioniert der Körper, wie funktioniert unsere Natur, Physik, Chemie, bin ich nicht sehr gut gewesen, aber hat mich auch interessiert, weil das läuft ja auch ohne uns. Und darum habe ich ein bisschen Mühe gehabt mit Sachen, die Menschen gemacht sind, wie zum Beispiel Sprachen, echt Sachen, die von Menschen gemacht sind. Geschichte hatte ich Mühe gehabt, zum Lernen. Und halt die Sachen, die man nicht so gerne hat, waren auch die Sachen, die im Gymnasium halt nicht so gut waren. Mhm. Wie Sprachen, die ich sehr, sehr gelitten habe. Und ja, es war immer eine Affinität für das Nicht-Menschen-Gemachte.
Sie haben sicher eine grosse Liebe für schöne Sprache, Reda Elabi, oder? Für jemanden, der so viel mit Text, mit Wort, mit Satz umgeht?
Ja, es geht. Also, das Literatur, ich lese gerne, aber ich lese total schlecht geschriebene Bücher, wenn sie gute Story haben. Also, was mich interessiert, ist nicht unbedingt die Eleganz von einem Text. Das kann manchmal noch bereichernd sein. Mich interessiert immer Geschichte. Mich interessiert immer der Mensch. Mich interessiert immer, was im Kopf der Leute vorgeht. Also das ist für mich der interessanteste Teil, also der Teil, den ich auch am schönsten finde, ist in einer Story, wie Gedanken von einem Kopf aus einer Gedankenwelt in einen anderen Kopf, in eine andere Gedankenwelt übergehen und dort etwas auslösen, dort Bilder auslösen und dann manchmal sich weiterverteilen, fast schon viral dann, Ideen und Stories. Das ist das, was mich begeistert. Und von der Schönheit her, ich habe gute Stories gelesen, die in 3 SMS geschrieben worden sind. Und wir haben dann die gewaltigen Stories, die die Welt verändert haben, wie Bibel, die rein vom Storytelling her unheimliche Kraft entwickelt hat und wo man Mechaniken noch heute benutzt, um eine Kampagne zu fahren. Also David Goliath, Idee, der kleine Underdog gegen den grossen, starken. Das ist in jeder NGO-Kampagne ist das drin. Das sind die Sachen, die mich wirklich begeistern und wo mein Herz daran liegt. Wie kann man Leute erreichen? Wie kann man Leute eine emotionale Nahrung geben? Also wie kann man sie glücklich machen? Wie kann man sie auch hässig machen? Bin ich sehr gut. aber Sprache ist insofern dann nur so das Werkzeug, also wie beim Schreien der Hobel oder so. Und ich kenne Leute, die wunderschöne Sachen können schreiben und manchmal beneide ich die auch darum. Und dann sitze ich an und probiere das auch und es geht vielleicht auch und dann schaue ich das aber 4 Worte viel härter gesagt oder viel klarer gesagt. Aber natürlich schätze ich die Sprache.
Sie bezeichnen sich selber als linksgrüner Gutmensch, aber nicht besonders nett. Und teilen eigentlich damit auf eine Art auf alle Seiten auf, aus, auch mit einer Portion Augenzwinkern. Das ist etwas, was mir auffällt an Ihnen. Das ist immer eigentlich mit einem sehr lockeren Humor, mit einem Lächeln auch verbunden.
Ja, manchmal sieht man das Lächeln gerade nicht, wenn man den Text liest.
Genau, das geht dann verloren.
Nein, es ist nicht immer so. Es ist, ich probiere immer auch gewisse Selbstironie und gewisse Selbstkritik in Sachen hineinzubringen. Aber es gibt auch Situationen, wo ich wirklich auch so hart empfinde. Mhm. Also der Groll oder die, das starke Gefühl dahinter, auch in dieser Härte ist, wie ich dann nochmal formulieren. Also das Vordergrad ist manchmal so. Aber als Ex-Süchtiger mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung muss ich dort extrem aufpassen. Also das moralische Predigen, wo ich sehr schnell könnte drin hineinrutschen oder manchmal auch machen, das braucht eine ironische Brechung. Mhm. Also ich muss immer mal wieder aus mir raus mich anschauen und schauen, wer bist du eigentlich? Und mir sagen, du bist nicht so wichtig, wie du denkst. Aber du bist auch nicht so erbärmlich, wie du Angst hast. Also du bist irgendwo im normalen Mittelbereich und dann geht es auch wieder. Und das hilft mir, da hilft mir wirklich, über mich selber lachen.
Ist der Weg zurück zur Selbstironie, wo etwas sehr wahrscheinlich ist, was sie nicht hatten, noch als Süchtigen? Oder ist das etwas in diesem Prozess beim Ausstieg aus der Droge, was dort passiert ist?
Also ich hatte das als Kind, habe es dann lang verloren. Also es gibt nichts Selbstgerechtes als einen Süchtigen, der grundsätzlich davon ausgeht, dass die eigenen Probleme die grössten und die wichtigsten sind und dann über alle anderen hineintrampeln. Und mir hat es geholfen, ich habe meinen Weg raus, also vor allem den längeren Weg dann raus, über Selbsthilfegruppen gefunden. Und wenn man am Tisch sitzt mit anderen Süchtigen und man ist voll mit Selbstmitleid und egozentrisch und will ihnen gerade erzählen, was für ein Drama das man hat, und dann kommt jemand anderer und erzählt einfach viel die krassere Geschichte und geht viel besser damit um, da kommt man sich ein bisschen lächerlich vor. Mm. Und es ist halt auch so, dass dort, man redet mit Leuten, die einem dann auch auslachen. Also wenn man sich selber wieder mal so wichtig nimmt, dann kommt man... Und ich muss sagen, ich habe einen sehr guten Freundeskreis, der das auch sehr gut kann. Noch immer. Und das hilft mir.
Jetzt mit Bloggen verdient man ja nicht einfach so schon Geld. Sie sind Kommunikationsfachmann. Also sie übernehmen auch Aufträge, zum Beispiel eben von NGOs. Also sagen Sie uns mal konkret, was heisst denn jetzt einfach? Wie verdienen Sie eigentlich Ihr Geld?
Das ist noch schwierig, weil den Job, den ich mache, gibt es eigentlich nicht. Also es geht im Bereich Kommunikation, aber das heisst, ich plane zum Teil Kampagnen, manchmal nur als Berater. Ich bin bei Unternehmen dabei, um Kommunikationsleute auszubilden, vor allem im Bereich direkter Kommunikation, Social Media. Also wenn es schnell muss gehen, wenn es hin und her geht. Weniger PR-Sachen, also Pressemitteilungen schreiben oder so. Das mache ich auch mal, wenn ich irgendjemandem noch einen Gefallen schuldig bin. Ich habe viele dann auch, Unternehmen, die zum Beispiel einen Kampagnen-Pitch rausgeben, also verschiedene Agenturen einladen, zum Vorschlag machen, dass ich auf der Unternehmensseite helfe, das einzuordnen, was könnte etwas bringen und was nicht. Ich gebe noch Schule auf verschiedenen Orten und eigentlich alles, was wirklich mit dem Grundgedanken zu tun hat, Ideen von einem Kopf in einen anderen Kopf überzubringen.
Das Bild, was Sie vorher verrückt haben. Ja,
das genau. ist das, was ich damit arbeite. Und ich habe wirklich Glück, weil in dieser Form, wie ich das mache, gibt es eher selten. Und durch das, dass ich ein relativ scharfes Profil habe in der Öffentlichkeit, muss ich mich auch nicht darum kümmern, wer zu mir kommt und wer nicht. Und es ist klar,
das ist klar.
Gewisse Bereiche, wo ich nie einen Job wird ergattern, und es gibt gewisse Organisationen oder Unternehmen, die extra zu mir kommen, weil ich der bin, wo ich bin. Ja. Also das hat es mir ein bisschen einfach gemacht.
Das ist persönlich auf SRF 1 mit dem Reda Elabi, Kommunikationsfachmann, Spezialist, auf seinem Gebiet Geschichten erzählen, vom einen Kopf in andere Bilder vermitteln. Und auf der anderen Seite Donella Weideli, sie ist Haifischforscherin, Meeresbiologin. Sind Sie beide eigentlich bis zu einem gewissen Punkt auch Einzelkämpfer oder Einzelgänger in dem, was Sie machen, Ornella Weideli?
Einzelkämpfer auf jeden Fall, ja. Also, ich bin sehr oft auf mich selber gestellt, was die Arbeit anbelangt. Natürlich auch, weil meine Uni in Frankreich ist. Und weil Kommunikation halt immer online war, also schon vor dem Corona. Was natürlich auch schwieriger ist. Also ich war viel in Frankreich, aber ich habe jetzt für den letzten Schritt vor Arbeit fertig geschrieben, bin ich in der Schweiz. Und klar, es ist viel Einzelkämpfer. Forschung an sich ist mega egozentrisch, würde ich mal sagen. Viele Leute leider setzen sich manchmal wichtiger als die Forschung, die sie eigentlich machen. Was traurig ist, es geht um publish or perish. Also man muss selber
publizieren oder runtergehen.
Genau. Und ich glaube, Wissenschaftler sind schon viel sicher Einzelkämpfer. Darum habe ich mir auch immer am wohlsten gefühlt, wenn ich in einem Team war. Also darum hat mir Feldarbeit auch immer sehr gut getan, weil wir im Team zusammen etwas erreichen konnten. Ich bin mir aber auch gewohnt, allein etwas zu erreichen. Das ist gar kein Problem. Aber der Mix von Alleinkämpfer und Teamkämpfer ist, glaube ich, das, was ich herbeisehne. Ja.
Bei Ihnen auch, Reda Labi?
Ich glaube nicht mehr so. Also ich sehe mich dort mehr dann auch als Katalysator. Also ich brauche es Gegenüber, ich brauche auch den Input. Ich probiere oft Sachen auszuformulieren, die im Gegenüber vorhanden sind. Aber effektiv in der Arbeit selber, also wenn es dann darum geht, ja, aber das hat halt auch wieder mit meiner... Ich habe das Gefühl, ich kann es sowieso am besten.
Ich würde mal gerne schnell eure Wurzeln anschauen. Was haben Ihnen Ihre Eltern mitgegeben, Anela Weidli? Ihr Vater ist im Bereich Drucktechnik tätig. Was haben Sie so mitbekommen? Rüstzeug von daheim?
Wow, sehr viel. ein gutes Fundament. Sie haben mich allem gefordert, was mich interessiert hat. Und sie haben mir sehr viele Freiheiten gelassen, was ich sehr dankbar bin. Aber ich würde sagen, sie haben gleich ihre Grenzen gesetzt. Und sie haben mir Vertrauen geschenkt, was, glaube ich, sehr wichtig ist. Haben mich ermutigt bei allem. Ich habe zum Beispiel auch nicht unbedingt, wo es darum ging, für ein Gimmer, habe ich eigentlich gedacht, ja, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Aber habe auch gesehen, dass auch meine Freundinnen in Gimmer sind. Dann habe ich plötzlich gefunden, aha, eigentlich sollte ich vielleicht auch in Gimmer. Und dann haben meine Eltern gefunden, du mach das, was, das ist egal, du musst nicht in Gimmer, es gibt andere Wege. In der Schweiz haben wir so viele andere Wege, wie man zu etwas kommt. Ich habe dann gleich die Gimmelprüfung halt gemacht, was mir nicht gelangt hat, weil ich nicht die Brevste, glaube ich, war. Also die Note hat glaube ich, gelangt, aber so das Verhalten im Unterricht hat nicht ganz gelangt für die Gimmel. Und dann, ich glaube, es war irgendwie ein Rechtsschicksal, hat es dann gelangt, eine von den wenigen, habe ich die Gimmelprüfung bestanden und bin dann eigentlich in Gimmel zum Glück mit meinen Freundinnen. Also es klingt ein bisschen übel, aber ich bin, glaube ich, schon einfach mit dem Flow ein bisschen mit, wo ich sonst nicht gewusst hätte, was sonst.
Was sonst machen. Genau. Eben einen anderen Entwurf für eine Karriere oder für einen Traum haben sie nicht gehabt.
Nein. Ja. Und meine Eltern haben es, glaube ich, wirklich toll gemacht, dass sie mir nicht gezwungen haben, zum Beispiel in Gimmer zu gehen. Sie haben mir dann, ich kann mich noch erinnern, es war, glaube ich, eine Skiferie, habe ich, glaube noch gelernt, irgendwie Mathe oder Franz für die Prüfung. Und sie haben mir echt geholfen. Ich glaube, das ist das, wo ich ihnen am meisten dankbar bin, die Unterstützung in allem. Also alles, was ich bis jetzt gemacht habe, jeden Schritt, und für das bin ich unendlich dankbar. Ja.
Ihre Mama war Oper bei der Anna Freud in Paris. Die Anna Freud, Tochter vom grossen Sigmund Freud, selber grosse Analytikerin. Und dort haben sich ihre Eltern kennengelernt, in Paris.
Ja, in Paris. Und sie sind dann nachher noch so ein bisschen umreisen. Ja. Damals war das noch nicht so einfach wie heute. Aber das war, glaube ich, das grosse Abenteuer von meinen Eltern.
Und sie sind nachher in die Schweiz gekommen, und das ist dann schwierig geworden für ihren Vater oder für ihre Mutter, wo sie beide ja müssen sesshaft sein müssen.
Ich denke, meine Mutter hat sowieso in die Schweiz zurück, wo die Kinder auf die Welt gekommen sind. Und für meinen Vater, der wirklich eher ein Nomad ist, ist das sesshafte, das kleinbürgerliche Leben wirklich schwierig gewesen. Aber ich denke, dass es anders ist, eine Beziehung zu leben, wenn man durch die Welt gondelt, als wenn man dann irgendwo plötzlich in einem gesetzten Rahmen muss das Gleiche leben. Ich habe es nie ganz verstanden. Ich habe aber auch gefunden, das ist die Geschichte von meinen Eltern. Die müssen das selber auskäsen.
Und Ihr Vater offenbar bis heute ein Nomad, sagen Sie, gell? Er ist immer noch weit, viel unterwegs.
Er ist viel unterwegs. Er lebt eigentlich an drei Orten. In der Schweiz, in Paris und auf Mallorca. Und ja... glaube, im Augenblick wird eine recht harte Zeit.
Ich denke, Ronella Weideli würde das eben noch gefallen, oder?
Das wäre meine Idealvorstellung. Also vielleicht nicht in Paris und nicht Mallorca, aber eine Kombination von Schweiz mit Tropen. Das wäre eigentlich so meine Idealvorstellung. Ja.
Sie sind nachher zuerst in Richtung Mol-Therapie gegangen. Sie wollten Mol-Therapeut werden.
Ja, eigentlich wollte ich Rockstar. Aber ich bin nicht so gut mit Instrumenten.
Ja.
Ich wollte in einem Helferberuf arbeiten, weil das so meine Grundüberzeugung war, dass man für das auf der Welt ist, oder ich einmal für das auf der Welt bin. Und habe dann Praktika gemacht in Spitälern und habe dann gemerkt, okay, das reine Pflege ist mir ein bisschen zu anstrengend. Aber ich könnte in die Maltherapie gehen, also Maltherapeut machen, und habe dann F&F gemacht in Zürich, also Kunst, bildende Kunstmalerei. Und dann ist der Teil mit dem Helfer relativ schnell weggefallen und ich bin einer von diesen Zürcher Künstler geworden, der unheimlich überzogen ist von sich selber. Und die Leute, die mich gut gefunden haben, das war super gewesen. Und die anderen sind halt einfach noch nicht so weit gewesen, um meine Kunst zu erkennen. Aber das mit dem Maltherapeut war mehr der Impuls gewesen, dass ich nachher richtig Malerei gegangen bin.
Und nachher sind sie in die Werbung gegangen. Also kommunizieren, der Umgang mit Bildern oder mit Geschichten war dort sehr, sehr präsent gewesen.
Ja, also ich habe gemerkt, also Malerei hat mich eben in eine Persönlichkeit verwandelt, die ich nicht besonders mögen. Und ich habe gemerkt, im Text habe ich mehr Kontrolle über Geschichten, die ich erzählen will. In meinen Bildern haben die Leute alles innen interpretieren, und wenn man an der Vernissage ist oder wenn man seine Bilder zeigt, und dann kommen irgendwelche Leute, die halt an so Vernissagen rumstehen und erzählen irgendein Zeichen, was sie in dem Bild sehen, dann war es noch wie eine persönliche Verletzung da gewesen. Und sehr, sehr missverstanden gefühlt oft. Und in der Sprache kann man exakter Leute auf Gedankenpfad führen. Und in der Werbung hat man das gemacht, um den Leuten das Joghurt zu verkaufen. Hat man einiges gelernt im Umgang mit Sprache, aber hat mich auch nicht wirklich glücklich gemacht.
Sie sind gerne in der Gastronomie Geld verdienen. Das ist etwas, was Ihnen offenbar sehr gut gelungen ist und was Sie gerne gemacht haben. Warum gerade?
Warum? Ich habe während dem Gymnasium, im letzten Jahr Gymnasium, ist mir klar geworden, dass ich sicher nicht wieder so ein bisschen das Rebellische, sicher nicht an die Uni gehen, oder muss sicher nicht direkt nach dem Gymnasium, darum habe ich einen Job gesucht. Und wie dann halt so ein bisschen gang und gäbe war, wo geht man her? Als 18-jährige Gymnasiererin, ja, geht irgendwo in Service. Haben wir dann irgendwie so ein bisschen den Lebenslauf ausgedruckt. Ich glaube, die Mami hat es noch durchgelesen. Und dann bin ich, glaube ich, mal der Stadt Bern durchgelaufen. Bei ein paar Restaurants her, unter anderem im Arbergerhof in Bern. Und glaube, das war der zweite Ort, wo ich da den CV hergegeben habe. Bin in Kontakt gekommen mit den zwei Chefs dort und bin dann dort angestellt worden. Und habe dann ein halbes Jahr eigentlich wie durchgearbeitet nach dem Gymnasium. Und bin aber dann fast, glaube ich, 8 Jahre habe ich dann dort gearbeitet, während dem Studium. Ja. Oder immer in den Zwischenjahren, während dem Studium. Und ich glaube, das war echt so ein bisschen das, was mir mega gut hat. Der Ausgleich halt vom... Also ich habe dann Biologie studieren, an der Uni Bern. Und ich war halt dort einfach mit Studenten halt zusammen gewesen. Während andere Freunde von mir, die eine Lehre gemacht haben, hatten mehr Kontakt gehabt noch zu anderen Menschen, sag mal, zu Eltern, zu Jüngern, zu anders Gelernten. Und der Service hat mir genau das gegeben. Also jeden Samstag habe ich dort die Bar und den Service gemacht. Und das hat mich natürlich in Kontakt gebracht mit allen möglichen Leuten. Die Bates ist sehr bekannt für, dass sie Leute anzieht von allen Schichten. Beide Geschlecht gleich. Und es war eine mega tolle Zeit gewesen. Ich habe es so gerne gemacht. Und ich glaube, es ist mir einfach auch gelegen. Ich brauche ein bisschen den Austausch mit den Leuten. Und es hat gefällt, wenn ich einen gesehen habe, ich genau gewusst, er wollte ein Cappuccino mit einem Assugrin oder so etwas.
Ja, das hat...
Und sie haben es auch geschätzt.
Wir haben es vorgehabt von der Finanz und vom Lebensunterhalt verdienen, im Fall vom Reda El-Abi, als Haifischforscherin. Von was lebt man? Ist schwierig, oder, in dem Sinn? Oder? Sie verdienen verziehen gerade das Gesicht. Ja.
Ja, das ist also schon von Anfang an eigentlich schwierig gewesen. Jetzt speziell in meinem Fall, weil ich habe für meine PhD, also für meine Doktorarbeit, mhm. habe ich eigentlich nicht den Normalweg gewählt. Also ich habe mich nicht beworben für ein Projekt, wo man meistens bewirbt man sich für ein Doktorprojekt und dort ist Funding rum, also dort ist Geld rum und man wird dann gezahlt von der Uni. Also ich glaube, in der Schweiz ist es etwa 3'000 im Monat, was definitiv nicht schlecht ist, für das man an seiner Forschung dran ist. Ich habe meine Arbeit selber aufgestellt und hatte das Geld nicht auf der Seite gehabt, habe dann Glück gehabt, dass ich auf die Save Our Seas Foundation bekommen. Die haben Leute gebraucht, also die haben PhD-Studenten gesucht, aber sie haben mir wie können ein Funding geben. Sie haben mich dann beworben für die Research, also für die Forschung, aber nicht direkt für den Unterhalt. Und meine Uni hat mir das auch nicht können geben. Also die habe ich dann in Frankreich gefunden. Und darum kämpfe ich seit eh und je mit dem Geldproblem. Die Forschung allgemein in Meeresbio oder noch expliziter in Heilforschung ist sehr, also das Geld ist sehr beschränkt. Von dem her war ich finanziell viel noch von den Eltern abhängig, was nicht immer ganz einfach ist.
Das ist klar, an einem gewissen Alter findet man den jetzt, will ich einfach
können. Und dann habe ich halt immer wieder probiert, wo ich noch ein bisschen Geld verdienen kann. Und das, darum ist mein Studium auch ein länger gegangen. Also ich habe ein paar andere Projekte noch mitgearbeitet, die haben Geld gegeben. Aber ja, es ist definitiv kein einfaches Thema. Und jetzt bin ich wieder auf Zero, also ich brauche jetzt dringend Geld und jetzt mit dieser Corona-Zeit ist natürlich wieder
ist noch, mal eine spezielle noch schwieriger. Situation, ja. Das ist klar. Reda Labi, Sie sind verheiratet mit einer Fledermaus-Forscherin und Sie haben sich kennengelernt via Facebook. Das ist ja auch eine Geschichte für sich.
Ja, also meine Frau würde Fledermaus-Forscherin Geld lassen, aber sie sagt, ich forsche nicht am Tier, ich forsche an den Fragen.
Okay, ja.
Und dort ist sie auch recht strikt, also sie hat unterzwischen noch Spitzmäuse dazu genommen, die auch keine Mäuse sind.
Ja.
Und ja, wir haben das auf Facebook kennengelernt, wir haben kommentiert unter das Profil von einer gemeinsamen Freundin und haben dann zuerst locker Kontakt aufgenommen und ist auch, sie hat damals in Deutschland gelebt und ich in Zürich. Wir haben das dann ab und zu mal getroffen. Und ich bin ein relativ schwieriger Mensch. Ich habe es vorher probiert. Ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, okay, ich bin beziehungsunfähig. Weil ich so die Tendenz hatte, entweder überanzupassen an die Partnerin und es dann nicht mehr zu vertragen und dann mehr oder weniger meine Koffer zu packen und zu verreisen. Und habe dann meine Frau getroffen, die mich grundsätzlich einfach mal so genommen hat, wie ich bin. Also sie hat auch das Beziehungswort, glaube ich, 3 Jahre oder so nicht dürfen ins Maul nehmen, weil ich dann gerade die Knieschlottern bekommen habe. Und sie hat dort wahrscheinlich nicht die einfachste Zeit gehabt. Aber sie hat mich wirklich einfach genommen, wie ich bin. Und das ist dann auch noch also lustig, nachdem wir irgendwann einmal realisiert haben, okay, wir sind jetzt zusammen. Oder wenn ich realisiert habe, okay, wir sind jetzt zusammen, sie hat das wahrscheinlich schon länger gewusst, haben Freunde von uns geheiratet. Und wir haben dann irgendwie gedacht, ja, das könnten wir eigentlich auch, so spontan am Küchentisch. Und dann geschaut, ob man das online machen kann. Und dann haben wir aber gesehen, okay, nein, das machen wir jetzt. Und die Reaktion aus ihrem Forscherumfeld, das sind oft US-Amerikaner und so, yeah, gratulieren, super schön und so. Und mein Zürcher Szenenkuchen so, hä, was, spinnst du, müssen heiraten, ist sie schwanger? Und für mich ist es so, das erste Mal im Leben gewesen, als ich ein Commitment eingegangen bin, das über die nächsten 2 Wochen ausgeht. Und es hat für mich ist das wichtig gewesen, das können zu machen. Und wir haben dann auch geheiratet und das, bevor wir zusammen gewohnt haben. Also wir haben das Hochzeitfest gehabt und ich habe noch in Zürich gewohnt und sie hat noch in Radolfzell gewohnt und sind dann erst später zusammengezogen. Mhm. Aber das ist für mich ein wichtiger Meilenstein in meinem Leben, können zu sagen, okay, das will ich und da setze ich wirklich mein Leben dahinter. Mhm. Und habe es nie bereut. Nicht eine Sekunde. Ist immer besser geworden.
Das wäre jetzt der Moment, wo es, wenn man Publikum hätte, einen Applaus würde geben. Schön. Sie haben gesagt, eben jetzt, während Corona, Reise ist nicht drin. Sie haben nicht mal können ihre Doktorarbeit verteidigen jetzt auf Perpignan. Jetzt, diese Woche zum Beispiel, was steht da? Was machen Sie ganz konkret?
Ja, genau. Mir hat Corona hat mir eine Strichdurchrechnung gemacht, dass ich die Verteidigung nicht machen konnte, dass ich im Sommer nicht an einen Kongress gehen kann, den ich mich schon angemeldet habe, der in Amerika war. Mir ist von dem her, diese zwei Sachen haben einen grossen Einschnitt gemacht, und auch sicher die Verteidigung. Im alltäglichen Arbeiten ist für mich nicht so ein grosser Unterschied. Ich arbeite schon von daheim aus. Ja. Von dem her,
das heisst, ich würde jetzt zum Beispiel eben auch ein Seminar oder ein Webinar in dem Fall auch von daheim aus machen?
Genau, ja. so Zeugs ist jetzt geplant. Und ich bin jetzt meine Kapitel von meiner Arbeit ist noch eins übrig, das nicht publiziert ist. Also ich bin an dem am Arbeiten. Ich bin ein Projekt am Aufbauen, das hoffentlich sich in den nächsten paar Monaten wird entwickeln. Und also langweilig wird es mir zum Glück nie. Und ich bin halt auch noch am Schauen, natürlich, was ist nachher, sobald ich den Titel habe, was schaffe ich nachher. Finde ich schon etwas auf meinem Gebiet oder suche ich jetzt hier noch schnell etwas, Teilzeit. Also ich bin recht am Hocken, am Schauen. Ich bin tagtäglich sicher 9 Stunden am Computer und probiere das Beste daraus zu machen.
Schön. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie sich Zeit genommen haben an diesem speziellen Sonntag. Ornella Weideli, Reda Elabi, das war es persönlich auf SRF 1. Merci vielmals fürs Zuhören. Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag. Habt euch Sorge und vor allem bleibt gesund. Merci.
Unsere Talksendung persönlich ist live aus dem Radiostudio Zürich gekommen. Gäste beim Christian Zeugin sind Ornella Weideli, Haiforscherin, und Reda Elarbi, Journalist. Technik Martin Janser. Gastgeberin von «Persönlich» heute noch Woche ist Sonja Hasler, und sie hat die Hebamme Lucia Brandt eingeladen und den Olympiasieger im Bobfahren Beat Hefti. Das «Persönlich» findet im Radiostudio St. Gallen statt, auch dann und immer noch ohne Gäste, aber Sie können es persönlich hier auf SRF 1 hören am nächsten Sonntagmorgen um 10 Uhr oder dann jederzeit im Internet srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.